Wir Menschen haben Zugang zu unterschiedlicher Art von Wissen. Und ich finde, in der letzten Zeit ist es uns nochmal sehr vor Augen geführt worden, so durch diese verschiedenen, sag mal, Lager von Wissen, wo die eine Richtung was gegen die andere behauptet und es völlig anders sieht und alle sind hochdotiert und alle sind Professoren und alle sind die Ultimative und waren irgendwann an der Harvard University und also ihr kennt diese Backstories dahinter, ja? Und am Ende lässt es den Menschen, der jetzt nicht in bestimmten Fachbereichen selber kundig ist, eine Entscheidung treffen kann, eher verwirrt als unterstützt zurück. Und meine Sicht ist, das Objekt der Forschung ist austauschbar. Heute ist es der Virus, morgen ist es die Impfung, übermorgen ist es die Kriegsführung. Was kommt dann? Bedeutet, diese Qualität des verwirrenden Wissens ist nicht an ein Thema oder eine Krise, die es natürlich klar gibt in dieser Welt, immer wieder gebunden, sondern hat was zu tun mit unserem Geist. Und hat, um es zu verschärfen, etwas zu tun mit unserem Geist heute. Wir Menschen sind keine fixen Wesen, die einmal auf die Erde gesetzt, dann weiter existieren und das Gleiche wiederholen. Sondern wir sind, wie gestern schon angedeutet, Werdewesen. Das bedeutet aber auch, wir sind nicht nur Wesen, die werden, sondern unser Werden wird auch. Also unser Werden, unser evolutionäres Prinzip verändert sich. Die Art, wie wir werden, verändert sich. Die Art, wie wir werden, verändert sich. Und das ist das Komplexe und das ist der Wandel da drin. Und das zeigt mir, wenn ich die Geschichte so des Bewusstseins durch die Jahrhunderte, Jahrtausende anschaue, dass wir heute eine enorme Fixierung auf das mental-rationale Denken haben. Und dadurch sind wir da auch anfällig. Das hat einen großen Reichtum, das ist super und wunderbar, ja? Und ich habe das auch ganz viel studiert und genutzt und tue das. Und zugleich ist es anfällig. Es ist hilfreich, sich A, klar zu machen über die Art des Wissens, mit der wir in Kontakt sind, und B, den Horizont zu erweitern, dass wir mehr Qualitäten von Wissen oder eben Weisheit, und dahin geht ja auch unsere Themenspur vom Retreat Weisheit des Körperseins, also ganzheitliche Weisheit, hinzuzunehmen lernen. Ken Wilber spricht von multipler Intelligenz. Das ist eine akademische Formulierung genau in diese Richtung. Also wir Menschen sind intelligente Wesen, aber nicht nur in unserem logischen, wissenschaftlichen oder rational diskursiven Denken, sondern auch in unserem Gefühl. Es gibt eine emotionale Intelligenz. Es gibt eine soziale Intelligenz. Es gibt eine somatische Intelligenz und spirituelle Intelligenz. Ja, also, und es gibt diese unterschiedlichen Entwicklungsfähigkeiten. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sind kognitiv unglaublich stark und die können das alles und lösen mathematische Aufgaben, die verstehen wir. Und die sind emotional, die Intelligenz ist völlig zurückgefahren. Die haben kein Gespür fürs Gegenüber, nicht mal für sich selber, als Beispiel. Also wir brauchen diese Vielfalt der lebendigen Ebenen in uns. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen, diesen Kuchen ein bisschen aufschneiden, dann könnte das so aussehen. Es gibt etwas, das würden wir nennen unsere Unwissenheit. Und das heißt einfach die Tatsache, dass wir bestimmte Dinge nicht wissen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie man einen Automotor repariert. Dann muss ich zu Menschen bringen, die das wissen, die das können. Ich könnte das aber lernen, wenn ich will oder wenn mir jemand das zeigt. Das bedeutet, oder kann so viele andere Sachen übersetzen. Manche Leute können super kochen, wie unsere Marie, sie wird viel vorgestellt hat. Andere können das nicht, andere wissen nicht, wie das geht. Sie sind froh, wenn sie ein Spiegelei hinkriegen. Also, es gibt etwas, von der Unwissenheit ist unschuldig. Ja, wir sind so unterwegs, fast würde ich sagen, wir sind so geboren. Das ist ein Aspekt davon, das ist nicht alles. Das ist ein Aspekt. Bestimmte Dinge, die wir einfach nicht wissen. Und die können wir lernen durch angelerntes Wissen. Das wäre die Wissensform dazu, deshalb beschreibe ich das Unwissen. Wir können die lernen dadurch, dass wir eine Lehre machen, eine Ausbildung machen oder uns ein Buch dazu anschauen oder eine Internetseite durchlesen oder das auch üben etc. Bedeutet, dieses Wissen hat bestimmte Bedingungen. Das ist das, was man konditioniertes Wissen nennt. Das ist nicht negativ, das ist nicht schlecht. Ja? Konditioniertes Wissen setzt voraus, es hat bestimmte Konditionen, also Bedingungen, nämlich dass ich das gelernt habe, dass ich das weiß. Das ist angelerntes Wissen. Zugleich ist die Sache tricky. Es zeigt, es ist nicht ursprüngliches Wissen, was wir Grundwissen nennen könnten. Ursprüngliches oder Grundwissen in uns ist etwas, das muss uns niemand zeigen. Das fühlen wir, spüren wir, erfahren wir unmittelbar. Wir brauchen vielleicht Räume, wo uns das berühren kann, wo wir das erleben können, wo wir das durcherfahren können, wo das sich in uns aufhält und konkretisiert. Aber es ist nicht daran gebunden, dass uns das jemand von außen zeigt, dass wir bestimmte Bücher lesen, etc. Das ist das, was wir Erfahrungswissen nennen würden. Oder in den, die Alten haben es in der Philosophie und spirituellen Geschichte, wurde es manchmal unterschieden, so bei meisterlichen Menschen, das ist ein Lesemeister und ein Lebemeister. Ja, also jemand, der alles angelesen hat und der ganz viel weiß, ist auch gut, und jemand, der ganz viel gelebt hat und das unmittelbar erfahren hat. Und ideal ist natürlich, wenn beides zusammenkommt. Also das haben wir alle in uns, sind die Lebemeisterin und die Lesemeisterin. Ja, je nach Veranlagung auch. Also Lesen ist dieses angelernte Wissen oder konditionierte Wissen und Erfahrung ist ein unmittelbares Wissen, Grundwissen. Der starke Unterschied ist, das, was du erfährst, was Grundwissen ist, was du gespürt hast, dazu gibt es kein Falsch. Das agiert nicht oder existiert nicht auf der Ebene von falsch und richtig. Deine Erfahrung ist deine Erfahrung. Es gibt keine falsche Erfahrung. Das bedeutet, es ist heraus aus diesem wackeligen Diskussionsfeld, wann taucht die nächste Gegentheorie auf zu dem, was wir gerade gelernt haben. Es ist eine tiefere Schicht von Wissen. Also Unwissenheit, angelerntes oder konditioniertes Wissen, Erfahrungs- oder Grundwissen, unmittelbares Wissen. Jetzt gibt es etwas, das in spirituellen Traditionen unterschieden wird, das ist weniger bekannt. Es gibt etwas, und das nennen wir, auch können wir nennen, angelernte Unwissenheit. Das bedeutet, wir werden als wache, wissende, fühlende, intuitive Wesen geboren, entfalten uns. Innerhalb des Kontexts, wie wir aufwachsen, lernen wir aber, dass es nicht hilfreich ist, dass wir ausgegrenzt werden oder mit Liebesentzug bestraft werden oder dass wir die Erwachsenen um uns herum irritieren, Erwachsene als Kinder, später auch, ist genauso, ja, wenn wir bestimmte Dinge wissen und kennen. Bedeutet, wir trainieren uns selber, bestimmte Dinge nicht zu wissen, die wir eigentlich wissen. Ein Kind spürt sehr intuitiv die Situation der Eltern, als Beispiel. Wie die miteinander umgehen, dass die nach außen freundlich sind, aber dass die sich dahinter bekriegen. Das Kind spürt es. Das kriegt es vielleicht nicht mit, aber das Kind spürt es. Das ist ein Wissen, das das Kind hat, unmittelbares Wissen, ja, Erfahrungswissen. Das Kind merkt aber, dass es unklug ist, das den Eltern zu erzählen. Hört mal, was ihr macht, ist eigentlich gelogen. Das ist nicht euer wahres Gesicht. Jetzt zeigt mir was nicht. Ja, das ist für die meisten Familiensituationen nicht klug, wenn das Kind das sagt, weil die Eltern entsprechend reagieren. Ihr könnt es verlängern auf gesellschaftliche Situationen später, wo wir Wissen zurückhalten. Das heißt, wir trainieren uns selber, bestimmte Dinge nicht zu sehen, nicht zu hören, nicht zu wissen. oder Gesellschaft trainiert uns, bestimmte Dinge nicht zu verstehen, nicht zu sehen. Wenn wir als anderes Beispiel, wenn wir zutiefst wissen und erfahren, dass wir in der Fülle sind, so wie wir sind, und dass da erstmal alles gut ist und alles in Ordnung ist, eine Annäherung an Buddha-Qualität, ein erwachtes Menschsein. Ja? Wenn man das zutiefst wissen, funktioniert ganz viel Werbung nicht mehr, die uns vorgaukelt, dass wir bestimmte Dinge bräuchten, um glücklich und vollkommen zu sein. Wir kaufen vielleicht immer noch schöne Sachen, aber ist dann frei. Werbung funktioniert nur mit dem Trick, dass vorausgesetzt wird, dass Gesellschaft uns transferiert, dass wir nicht erwachte Wesen sind, die erkennen, dass in uns schon die Fülle ist. Wenn wir das durchschauen, durchschauen wir, wie Wissen und Information in unserer Welt operiert und wie wir selber reagieren. Und das wären Beispiele für angelernte oder konditionierte Unwissenheit. So, gehen wir noch ein bisschen, es gibt viele Aspekte, ich versuche einige rauszugreifen. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Es gibt Dinge, die schaust du länger an und durchaus mit verschiedenem Zugang. Vielleicht mit einem intelligent-kognitiven Zugang, mit Gefühlen, mit Spüren aus deinem Körper, mit deiner Intuition. Die schaust du an und plötzlich ist dir klar. Und plötzlich ist es unmittelbar klar und zwar nicht abgeleitet als Ende einer logischen Kette, wie wir das häufig gewohnt sind. Wenn das und das, ah ja, oh, hm, ah ja, genau, dann am Ende kommt das raus. Das ist gut, ja, aber das ist was anderes, was ich jetzt meine. Und du hast das alles quasi studiert oder erfahren oder erkannt oder auch in einem eigenen Prozess, du hast damit gearbeitet, du hast das erforscht, du hast vielleicht die historischen, biografischen Hintergründe geklärt und in deinem Körper und plötzlich macht es blub. Das berühmte Sprichwort ist vielmehr wie Schuppen von den Augen. Ja? Plötzlich ist es klar, das ist Evidenz. Das ist das, was wir Evidenz nennen können. Diese unmittelbare Einsicht, also hängt zusammen. Ein Stück zum Beispiel, wenn wir jetzt, einige von euch haben das gesagt, gerade auch, die das erste Mal jetzt hier sind, so wenn wir hier kommen an diesen Ort, das ist ein unmittelbares, ganzheitliches Aufleuchten. Wow, das ist ein guter Ort, das tut gut hier. Und das ist nicht nur die Landschaft. Das ist auch das, was Menschen hier geschaffen haben und das ist das wie Menschen hier was geschaffen haben. Nämlich in diesem Geist von Bewusstheit und Liebe und Wertschätzung und Wachheit und Unterstützung etc. Also das ist, ohne dass wir das alle Details dann durchdenken, sagen, also die Summe ist, das ist ein guter Ort. Wir bekommen hier hin, spüren, wow, das fühlt sich gut an. Das ist unmittelbare Evidenz. Die zeigt uns, wohin die Reise geht, nämlich in ein Meer an Komplexität, dass wir nicht nur das Denken und Wissen und das manchmal anfällige, angelernte Wissen benutzen, wo dann die ganze Informationsflut der modernen digitalen Medien dazukommt, manchmal hilfreich ist, oft weniger, sondern dass wir wieder hinzunehmen die vielen Arten unseres Wissens, unsere Weisheit bis in das körperhaft sinnlich Orientierte, wo wir etwas spüren. Dazu machen wir dann auch noch später Übung. Bedeutet, wir können es auch anders formulieren, wir sind durchaus Wissensbegierige im positiven Sinne oder wissensoffene Menschen, aber wir begnügen uns nicht mit diesem Alltagswissen der Standardinformationen, sondern wir wollen mehr. Aber nicht mehr an Masse, die uns noch wirrer macht, sondern wir wollen mehr an Tiefe. Wir wollen andere Qualitäten des Wissens und der Intelligenz, sprich letztlich der Weisheit, hinzunehmen. Und damit landen wir in unserer somatischen Weisheit, der Weisheit des Körperseins. Die lebt von einem, das mag ich jetzt nochmal so als einen Aspekt zu dieser Kette von Wissen und Unwissen dazulegen, von etwas, das nennen die Traditionen das Nichtwissen, Unterschied zur Unwissenheit. Unwissenheit ist etwas, was du noch nicht weißt. Nichtwissen ist was anderes. Wird oft auch genannt heiliges Nichtwissen. das geht in die Richtung, dass wir uns nicht festkrallen und festzurren an dem, was wir schon wissen. Interessanterweise ist das, wie hochkarätige Forschung auch funktioniert. Die ganz Großen in der auch Naturwissenschaft, zum Beispiel jemand wie Quantenphysiker wie Hans-Peter Dürr, den ich sehr schätze, ja, oder von der Medizin Herr Pim van Lommel als Kardiologe, der die tiefen Nahtodforschung gemacht hat, mal als Beispiel, ja. So könnt ihr andere dazulegen. Das ist in der Kunst genauso, in der spirituellen Tradition erst recht. Also, ich weiß das alles, ich stelle mich nicht doof. Es ist nicht so, dass ich nichts weiß. Klar weiß ich das alles. Aber ich gehe in eine Haltung, wo ich nicht schon im Vorfeld weiß, was jetzt geschieht und was jetzt wichtig ist. Ich nutze mein Wissen, aber ich missbrauche es nicht dazu, die Situation zu kontrollieren und verfehle dadurch eine angemessene Antwort oder eine neue Erkenntnis, dass ich mich selbst und mein Hinschauen durch mein angelerntes oder erfahrenes, gespeichertes Wissen blockiere. Das ist das, was du sonst tun. Das bedeutet, in der radikalsten Haltung ist das das Anfängergeist oder Anfängerinnengeist des Zen. Und dazu hängt unten, vielleicht habt ihr es gelesen, ein schönes Koran. Zen-Koran von Joshua und den Reisschalen. Und das hängt im S-Raum an der Stirnseite, könnt ihr mal lesen. Also das geht dem Sinn nach so. Ein Mönch kommt zu Joshua, dem Meister, und sagt, ich bin gerade erst ins Kloster eingetreten. Bitte gib mir eine Unterweisung. Und der Meister fragt, hast du dein Frühstück schon gegessen? Joshua sagt, ja. Und der Meister sagt, dann wasch deine Essschale. Wirkt sehr einfach. Naheliegend. Und ist auf einer ersten Ebene ein Koran, das uns hilft, in die Achtsamkeit zu kommen. Also, klar, das tut es nahe. Er weist ihn an, das Naheliegende zu tun. Wenn du dein Frühstück gegessen hast, wasch deine Essschale. Auf einer tieferen Ebene der Achtsamkeit liegt da drin, was der Meister eben zeigt, ohne es zu benennen, das tun die Korans halt oft, ist dies, du guck nur hin, dann brauchst du mich die Frau. Da ist die Unterweisung. Die Unterweisung ist in der Wirklichkeit. Brauchst du eigentlich nicht von mir. Alle wahren Meister machen sich überflüssig. Aber auf einer tieferen Ebene, das ist ein Zugang, den ich da reinbringe, hat es was mit unserem Thema zu tun. Und das sieht so aus. Ich bin gerade erst in das Kloster gekommen. Heißt, ich habe gerade erst angefangen. Mein Geist ist so frisch und wach und so leer, unabhängig von dem, was ich weiß, dass ich völlig in einem Anfänger in den Geist bin, dass ich völlig wach bin, völlig frisch, völlig jetzt da. Ich lasse mich nicht blockieren durch das, was ich schon kenne. Ich bin gerade erst angekommen. Manchmal mache ich für mich selbst die Übung oder leite in Gruppen an, setz dich auf deinen Meditationsplatz, als würdest du das allererste Mal machen. Spür diese Frische da drin. Dieses offene Interesse für, wie fühlt sich das an, was ist das? Jetzt geht's los. Ich bin gerade erst angekommen. Diese Frische des Geistes, die ist da drin. So, und dann die Herzöffnung, ich bitte um Unterweisung, ich möchte was lernen, ich möchte was erforschen, ich möchte was erfahren. Das sind wir hier miteinander. Weisheit des Körpers. Körper ist der Meister, die Meisterin, hatten wir gestern schon. Und dann ist der Blick auf, was hat dich schon genährt? Guck da mal hin, hast du deinen Frühstücksbrei gegessen? Das, was uns nährt. Schau mal hin auf die Fülle, die schon in dir ist, wie das Leben dich nährt. Was du alles Wunderbares schon in dir hast. Du bist satt, ich switche jetzt ein bisschen hinterher, du bist satt von Frühstücksbrei im guten Sinne. Du bist gesättigt von der Fülle des Lebens, wenn du nur richtig hinschaust. Da ist schon alles. Das ist dieser Reichtum. Ich eben gesagt habe, funktioniert Werbung dann nicht mehr so gut. Die Fülle ist schon in dir. Du bist gesättigt mit dem Frühstücksbrei des Daseins. Mit dem Reichtum innerer Möglichkeiten der Form. So. Und dann die meisterliche Anweisung ist, was ist zu tun? Ja, das sehe ich. Wenn ich das sehe, wasche deine Essschalen. Also, kümmere dich um das Gefäß. Das sind die Essschalen. Ja. Der Reichtum ist das, was du empfängst und erfährst. Und kümmere dich um das Gefäß, das bist du. Du bist die Essschale. Wir sind Gefäß. Wir sind Gefäß auf dieser körperlichen, seelischen, geistigen Ebene für die Fülle des Lebens. Und radikale Teachings würden sagen, wir sind nichts als Gefäß. Darin sind wir einzigartig. Aber die Fülle ist etwas, das uns nicht gehört. Aber wenn wir hierbei mal bleiben, kümmere dich um dein Gefäß, kriegen wir nämlich die psychologische Reifungsarbeit und die spirituelle Erfahrung schon zusammen. Kümmere dich um dein Gefäß heißt, mache für dich die bestmögliche Reifungs- und Entwicklungsarbeit auf der körperlichen und auch psychologischen Ebene. Und das ist das Gefäß. Eine große Lehrer, buddhistische Lehrerin, Pema Chödrön, ja, ich kenne sie, sagt, wenn unser Nervensystem, ganz konkret, neurologisch, unser Nervensystem nicht dazu bereit ist und fähig ist, trainiert ist, tiefe und tiefste Erfahrungen zu halten, dafür offen zu sein, dann nützen die uns gar nichts. Die können sogar wie ein Flash durchgehen und uns die Sicherung raushauen. Passiert normalerweise nicht, weil unser Körper sich selber reguliert. Ja, aber tiefe Erfahrungen brauchen wir nicht zu erwarten, wenn wir nicht bereit sind, intensiv an uns, unserem Gefäß zu arbeiten. Hier kommt psychologische Reifungsarbeit und der Pfad des Erwachens zusammen. Wir können nicht einseitig durch Meditation oder spirituelle Techniken uns weiterentwickeln, also den Inhalt nähern und uns dem öffnen, wenn wir nicht ausreichend auch an unserer psychischen und körperlichen Seite gut arbeiten. Ich werde morgen dazu nochmal ein anderes Bild bringen, wo das nochmal zeigt, wie das zusammenhängt. John Velvet, der große Psychotherapeut und buddhistische Lehrer, der in den USA gelebt und gelehrt hat, Schüler von Chögyam Trungpa war, er sagt, er hat dieses Wort gebracht, das viele benutzen, er hat das Wort geprägt vom spirituellen Bypass. Also, dass wir durch spirituelle Techniken unsere eigentlichen Kernthemen oder Beziehungsprobleme oder Traumata bypassen. Das klappt wunderbar. Aber die Wirklichkeit lässt sich nicht belügen. Und du spürst, da ist was, was du umschifft hast. Und viele, sagen wir, Unfälle, die passieren oder auch Missstimmungen, die dann auch auf der Lehrer- und Lehrerinnen-Ebene, also wenn ihr selber als Therapeut oder Lehrende arbeitet, in welcher Art auch mit Menschen, da rächt sich es auch oft. Da kommt oft so etwas rein, was wir noch nicht bereit sind, ganz aufzulösen. Heißt nicht, dass wir alles aufgelöst haben müssen, aber heißt, dass in uns so etwas wie eine Bereitschaft hilfreich ist, uns mit allem, was in uns auftaucht, zu beschäftigen. Diese Offenheit dafür. Das bedeutet, dass wir immer auch diese psychologische Arbeit an uns, psychologische Reifungsarbeit, nenne ich es ganz bewusst, im Unterschied zur Therapie, weil das ein bisschen einseitig ist, nach dem Motto, ja, was ist denn mit mir nicht ganz stimmig, dass ich Therapie brauche. Also ich mag es hier weitersehen, als nicht endende, lebenslange psychologische Reifungsarbeit an uns selber und somatische Arbeit, Körperarbeit an uns. Ja? Also, dass wir an unserem Gefäß arbeiten, damit unser Gefäß, das wir sind, durchlässig und offen wird für das Wunder des Daseins, das sich uns schenkt. Beides gehört zusammen. Das ist die Hochzeit, wenn ihr so wollt, auch zwischen Ost und West. Zwischen den powervollen Meditationstraditionen, die stark aus dem Osten kommen, nicht nur, aber für uns sehr stark, ja, in der heutigen Zeit. Und das Geschenk des Westens ist eine ganzheitliche und komplexe und fundierte und differenzierte psychologische Sicht auf den Menschen. Und angefangen von der tiefen Psychologie über die humanistische bis hin zur transpersonalen Psychologie und alles dazwischen. Ja, also es ist eine, ich empfinde das wie eine Linie mittlerweile, die in anderer Art, die ein anderes Ziel hat, aber die ähnlich wie eine spirituelle Tradition auch die Ganzheit des Menschen, das Heilwerden des Menschen im Blick hat. Und deshalb brauchen wir die beide zusammen. Noch ein paar andere Sachen, aber das sind die wichtigsten. Und das bringt nochmal zusammen das, was wir gestern Abend kurz hatten, dieses Werden und Sein. In der Meditation berühren wir sehr schnell unter Umständen unsere Qualität von Sein. Von, da ist ja schon alles, das ist diese Fülle. In unserem Koan nochmal, die Reichhaltigkeit des Frühstückspreis, da ist schon alles. Und in der psychologischen Reifungsarbeit berühren wir diesen Aspekt unseres Werdens. Und sag mal, das ist Relax. Weißt du, wenn du spürst, dass in dir schon die Fülle ist, dann kannst du äußerst entspannt und hingebungsvoll und auch demütig mit den verrücktesten Aspekten von dir arbeiten. Und das ist psychologische Reifungsarbeit, das ist Arbeit am Gefäß. Ja, das ist nicht abgekoppelt von Meditationspraxis. In somatischer Meditation, dem Stil, wie ich das vermittle, verbinde ich beides. Aber auch im heutigen Retreat-Tag hat nochmal dieses Reflektieren und Spüren in dich selber, im Stile des Inquiry, des Erforschen, was sollte man mit da machen, ein bisschen mehr Raum. Also es braucht dieses Spüren zu uns selbst hin und die größeren Räume der Wahrnehmung und der Weisheit sich in uns öffnen lassen. Und gleichzeitig braucht es die detaillierte, interessierte Forschung mit uns selber, Reifungsarbeit, was ist es, was ist noch blockiert? Warum ist es nicht frei? Was ist da? Da ist so viel in der Meditation, als Beispiel, in der Meditation ist so viel Liebe in meinem Herzen, ich hier sitze, Liebe zu allen Wesen. Und wenn ich aufstehe und die Zeitung lese, ist diese Liebe weg. Da finde ich alle zum Kotzen und könnte die alle in die Luft sprengen. Als Beispiel, ja, so. Also was passiert dazwischen? Und sich nicht dafür zu kritisieren, sondern zu sehen, ah, da ist was dazwischen, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Wie fühlt sich das an, wenn das freier ist? Was ist die Botschaft da drin? Was möchte sich da drin noch lösen? Was könnte das in mir hervorbringen wollen? Und dann arbeite ich, im Stil von Reifungsarbeit, arbeite ich mit diesen Aspekten von Spüren im Körper, wo ist die Blockade, was tut sich da, fühlt sich das an, wenn ich hinspüre, wie sind die Gefühle dazu, was ist meine Einsicht und Intuition, all diese Ebenen. Also ich komme dann zu diesem ganzheitlichen, komplexen Wissen, von dem ich eingangs gesprochen habe, und reduziere mich nicht auf das kognitive Wissen, reduziere mich aber auch nicht auf diese Falle, die wir manchmal im spirituellen Weg haben von, ist ja schon alles da, ich brauche eigentlich nichts mehr machen. Sondern ich nutze diese ganze Bandbreite meines Werdens und meines Seins, der reichhaltigen Nahrung und das Gefäß, die Meditationserfahrung und den spirituellen Weg und die Reifungsarbeit an mir selbst. So dass ich Mensch sein im Grunde mit dieser doppelten Qualität, Durkheim nennt es vom doppelten Ursprung des Menschen, wir sind weltlich werdenden Ursprungs und göttlich seinshaften Ursprungs und beides sind wir zusammen. Und das ist der Clou von Menschsein. Und die Menschen, die wir verehren als erleuchtete, erwachte oder meisterliche Menschen, realisierte, die bringen das zusammen. Es ist nicht so einfach. Sonst legst du auf der Straße rum. Es kostet ein ganzes Leben. Manchmal mehr. Oder mehrere, je nachdem, wie ihr die Dinge seht. Jedenfalls kostet es die Herzensintensität unserer Reise miteinander. Und das ist das, weshalb wir hier sind. Retreat ist sozusagen eine Vergrößerung. 1200-fache Vergrößerung von Menschsein. Ist das, wo wir unser Menschsein so unter die Lupe nehmen, dass wir tiefer verstehen und tiefer zu uns selbst hin erwachen können und auch die Blockaden sich so verstanden fühlen, dass sie sich lösen dürfen, dass in uns etwas geschieht, was gleichzeitig Wirkung hat auf alle anderen. Was wir hier tun, tun wir immer auch für alle. In unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Wo wir nicht da? Ja, von daher ist es auch, wenn wir in globale Situationen schauen, mitgefühlswirken, wenn wir hier intensiv an uns arbeiten, hat es Resonanz in das Feld unserer Menschheitsfamilie.